Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Die Champions League hat uns wieder im Griff in dieser Woche. Endlich geht's wieder los. Die Königsklasse des europäischen Fußballs ist zurück mit vielen spannenden Spielen. Juventus Turin gegen Tottenham, Basel gegen Manchester City, FC Porto gegen Liverpool, Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Es ist in dieser Woche das, was an den ersten beiden Tagen am Dienstag und am Mittwoch auf dem Programm steht. Und zur Besprechung begrüße ich natürlich die 90 Plus Kollegen Manuel Behlert und Nico Scheck. Hallo ihr beiden. Und ich begrüße uns zugeschaltet aus London, deshalb auch die Party-Atmosphäre im Hintergrund. Da ist der Nils Kern, der Chefredakteur von Real Total. Hallo Nils.
Moin Malte, servus.
Also du bist mittags, wir nehmen jetzt gerade um 13 Uhr auf. In London ist es damit 12 Uhr Ortszeit. Schon mal im Pub, aber Bierchen getrunken hast du noch nicht?
Naja, es steht bereit. Nach der getanen Arbeit darf ich mir das dann gönnen, glaube ich.
Du bist ja natürlich auch momentan nicht offiziell für Real Total im Dienst, deshalb bist du ja bei uns nur einmal zu Gast. Und wir fangen damit auch an mit dem ersten Spiel Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Natürlich das große Spiel am Mittwoch 20.45 Uhr von allen erwartet. Nils, wir haben ja schon öfter an dieser Stelle über Real Madrid und diese doch sehr chaotische Saison gesprochen. Jetzt geht's gegen Paris Saint-Germain. Was kannst du denn aktuell vom Leistungsstand von Real Madrid berichten? Wie sieht's denn momentan bei den Madrilenen aus? Mit welchen Erwartungen fahren die auch zum Heimspiel gegen Paris?
Also einerseits die Formkurve zeigt wieder nach oben, auch wenn es in den letzten Wochen immer noch einige Rückschläge in La Liga gab und das bittere Pokalaus gegen Leganés. Aber jetzt haben sie am Wochenende wieder 5-2 gewonnen. Ohne Gegentor geht's bei den Königlichen irgendwie diese Saison nicht. Aber da hat auch Cristiano Ronaldo mal wieder seinen Knoten platzen lassen mit einem Hattrick. Entsprechend ist man in Madrid, so was ich so bei meinen Bekannten, meinen Kollegen weiß, ist man da durchaus optimistisch, dass man da PSG ja durchaus auf Augenhöhe erscheinen kann. PSG ist jetzt nicht unbedingt als Abwehrbollwerk bekannt und eben genau gegen solche Mannschaften hatten die Königlichen bisher Probleme, aber jetzt sieht es soweit gut aus. Zidane scheint seine Startelf auch schon gefunden zu haben. Da können sich die Jungs drauf einstellen und dann ja in gewohnten, man weiß ja, Champions League ist bei Real Madrid, da zeigen die immer noch mal ein anderes Gesicht. Also entsprechend geht man da optimistisch in das Spiel am Mittwochabend.
Ja, das muss man ja wirklich sagen, die unkonstanten Leistungen in der Liga, aber in der Gruppenphase der Champions League, da lief es eigentlich okay. Gut, man ist Zweiter hinter Tottenham geworden, aber trotzdem, da kann man durchaus zufrieden mit sein.
Ja, das war auch verdient, dass da Tottenham die Gruppe gewonnen hat. Also die haben ja im Rückspiel für Madrid teilweise vorgeführt und jetzt, naja, ist es halt das dicke Los, aber Madrid will sich ja auch gerne an so großen Gegnern messen und nachdem man ihnen auch gerne mal dieses Losglück wie bei den Dusel Bayern nachsagt, kommt da PSG eigentlich ganz gelegen und ich hatte da eigentlich nie große Angst vor dieser Offensivmaschinerie der Franzosen und finde, das werden großartige Spiele, hoffentlich dann auch mit einem verdienten Sieger, wer auch immer das sein möge.
Das hoffen wir natürlich. Große Fußballfest, ein großes Fußballfest von Paris bzw. vom FC Barcelona haben wir in der letzten Saison erlebt. Paris im Hinspiel, Barca ja, fast aus dem Stadion geschossen, im Rückspiel dann aber doch noch trotz eigentlich großen Vorsprungs in einem wirklichen ja, Krimi mit unheimlich vielen Highlights dann doch noch ausgeschieden. Nico, was hat sich bei Paris Saint-Germain in diesem Jahr dann oder seit diesem Aus im letzten Jahr geändert? Natürlich ein paar große Namen dazu gekommen, aber sonst noch was neu?
Genau, du hast es gerade schon angesprochen, die Offensive. Das ist natürlich eine Riesenveränderung mit Neymar, Mbappé hat man da vorne. Jetzt würde ich sagen, momentan das aktuell beste Offensivtrio auf dem Platz stehen. Damit einhergeht natürlich noch ein ganz anderes Selbstverständnis. Das hat man jetzt auch in der Gruppenphase gesehen. 27-2 Tore, spricht eine eindeutige Sprache, auch gegen Bayern im Hinspiel. Ein klares Statement gesetzt mit dem 3-0. Aber ich muss trotzdem auch dazu sagen, ich bin da ganz bei Nils, die Defensive leidet darunter bei dem Offensivtrio von Cavani, Neymar, Mbappé, habe ich manchmal so das Gefühl, die haben von gegen den Ball arbeiten das letzte Mal im zweiten Lehrjahr von der D-Jugend was gehört. Wenn man die überspielt, dann wird es natürlich echt luftig dahinter. Das hat man auch schon im Rückspiel gegen die Bayern gesehen, meiner Meinung nach auch schon im Hinspiel. Also ich sehe da Real fast sogar ein bisschen im Vorteil.
Nico, wie glaubst du denn, wird Paris darauf reagieren, auf diese Probleme, die ja sicherlich auch beim Trainer aufgefallen sein werden?
Man wird natürlich darauf eingehen, dass auch eben die erste Reihe da die Räume verdichten muss. Das ist natürlich auch Neymar, Mbappé, Cavani klar. Ich denke, die werden natürlich auch mit anderen Motivationen in dieses Spiel gehen, als jetzt meinetwegen in der Ligue 1. Und man hat natürlich auch auf den Mittelfeldpositionen den einen oder anderen mit Verratti, auch mit Rabiot hat man Leute, die durchaus in der Lage sind, da die Lücken zu schließen und im Umschaltspiel das Spiel dann schnell zu machen. Also man ist da jetzt nicht komplett chancenlos im Mittelfeld. Im Gegenteil, man hat da auf jeden Fall, man ist da sehr gut besetzt.
Nils, Real Madrid ja auch angeblich an dem großen Star von PSG, an Neymar dran. Ist das eine Ente, die in Deutschland da immer wieder kolportiert wird, oder ist das tatsächlich das Interesse in das oder über das auch in Spanien tatsächlich diskutiert wird?
So angeblich ist das gar nicht. Also da hat Florentino Perez, Real Madrids Präsident, nie einen großen Hehl draus gehabt, dass Neymar damals schon gerne gehabt hätte, als er noch bei Santos gespielt hat, sich dann aber für Barcelona entschied. Und auch jetzt letztens bei der FIFA-Gala hat er wieder mit ihm ein bisschen geflirtet öffentlich, von wegen, wenn Neymar mal richtig Weltfußballer werden will, gibt es keinen besseren Ort als Madrid. Also da dürfte in Zukunft sicherlich nochmal was passieren. Also auch Marcelo hat jetzt am Sonntag erst in einem Interview gesagt, also Neymar, sein Landsmann, wird eines Tages zu Real Madrid kommen. Das wird sicherlich nicht im Sommer 2018 passieren, aber mal gucken, 19, 20, so alt ist er ja noch nicht. Und auch wenn es darum geht, Cristiano Ronaldo, jetzt 33 Jahre alt, wenn man mal wieder so einen Mann mit so einer globalen Strahlkraft haben will, der auch dann marketingmäßig was vorankurbelt, ja, dann kommt eigentlich quasi aktuell nur Neymar in Frage. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, ist aber alles andere als eine Ente.
Und da spricht auch nicht gegen, dass er eben mal eine Vergangenheit mit Barca hatte. Das gab es ja öfter schon in der Geschichte.
Ganz und gar nicht. Also Luis Figo ist das beste Beispiel. Luis Enrique auf der anderen Seite dann, der von Real zu Barcelona gewechselt ist. Also das ist im heutigen Fußball ja ganz normal.
Also sind wir mal gespannt, wie das Ganze dann ausgehen wird. Nico, zu PSG nochmal. Also die Mannschaft in der französischen Liga natürlich ganz weit vorne. Ist das vielleicht so ein kleiner internationaler Wettbewerbsnachteil auch, dass die Mannschaft eben in Frankreich nicht so richtig gefordert wird? Diskutiert man ja auch gerade über Bayern in Deutschland.
Ja, definitiv. Also kann von Nachteil sein, dass man jetzt richtig gefordert wurde. In der Champions League ist jetzt natürlich schon ein paar Wochen her. Muss aber auch nicht. Also man wird es jetzt gegen Real Madrid, denke ich, sehen. Man hat jetzt gegen so Gegner wie auch jetzt am Wochenende gegen Toulouse, sieht man natürlich schon, dass man da ein bisschen schleifen lässt. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich. Die Liga ist eigentlich schon seit Wochen entschieden. Man muss sich da keine Gedanken machen. Jetzt kommt es halt drauf an, ob man dann auf den Punkt genau da ist. Dann jetzt natürlich mit einem Krachergegner direkt, mit Real, die sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen. Die Champions League jetzt zweimal hintereinander gewonnen. Da muss man natürlich schon aufpassen, dass dann die Spieler auch auf dem Punkt da sind. Aber mit Leuten wie Neymar, Cavani, mit Dani Alves, die spielen das natürlich auch nicht zum ersten Mal. Die wissen genau, was da auf sie zukommt. Also ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen.
Also Manuel, das Spiel am Wochenende gegen Toulouse auch gesehen, da war ich fast ein bisschen erschrocken, wie, ich will nicht sagen, statisch, ideenlos das Spiel von PSG war, aber doch irgendwie sehr abhängig von den einzelnen Akteuren. Wenn dann Di Maria nicht mal einen grandiosen langen Ball spielt oder irgendwie Mbappé sich durch die Abwehr tankt, dann kam ja gar nicht viel zustande. Und das war dann auch so wie jetzt in Lyon, da haben sie ja mal wieder so gesehen eines der vielen großen Spiele, in Anführungszeichen, verloren, seitdem jetzt 6 Siege in Folge, aber also gibt echt nicht viel, wo man sich groß, außer vor Neymar und Co., Sorgen machen müsste, oder täusche ich mich da?
Nee, ich denke auch Paris. Ich habe ja auch beide Spiele gegen Bayern gesehen, selbst im Hinspiel. Das war eines der schlechtesten Bayern-Spiele der ganzen Saison. Und Paris hatte zwar natürlich viele Chancen, aber Paris hat auch viele Chancen zugelassen. In München hat Paris fast überhaupt keinen Stich gesehen. Natürlich hatten sie auch ihre Chancen. Das geht unglaublich schnell, wenn Cavani, Neymar, Mbappé mal ein bisschen ins Kombinationsspiel kommen, denke ich, dass man auf jeden Fall aufpassen muss, und Real muss die individuellen Fehler so sehr minimieren, wie es eben möglich ist. Aber ich würde jetzt, wenn man mich zu dem Hinspiel befragen würde, wenn ich einen Ergebnistipp abgeben würde, also der würde auf jeden Fall pro Real Madrid ausfallen.
Ja, bin ich auch ganz klar bei euch. Also wie schon zu Anfang gesagt, Real sehe ich da im Vorteil. PSG bin ich auch nicht zu 100% überzeugt. Klar, die haben auch individuelle Weltklasse-Spieler, auch nicht nur in den vorderen Reihen, auch im Mittelfeld mit Verratti. Aber ich sehe da auch noch nicht so das Spielkonzept, das mich überzeugt bei PSG. Also das fehlt mir so ein bisschen. Und wie schon angesprochen, die defensive Stabilität, die ja gerade gegen größere Gegner nicht unbedingt vorhanden ist. Das wird, denke ich, ausschlaggebend sein bei diesem Duell.
Also gucken wir nochmal auf Real Madrid. Nils, du hast ja für Real Total auch bei euch auf der Facebook-Seite um Fragen gebeten für diese Vorschau. Was bewegt die User von Real Madrid oder von realtotal.de gerade? Und da können wir so ein kleines Stimmungsbild mal machen. Also es wird vor allen Dingen viel über mögliche neue Transfers gesprochen. Wer muss gehen, wer muss kommen? Das wird immer wieder auch in euren Fragen dort thematisiert auf eurer Facebook-Seite. Wie ist da deine Meinung zu? Wer muss gehen, wer muss kommen?
Ja, das ist ja erstmal normal, wenn es nicht läuft, dass da viele meinen, schnell mal 1 Milliarde Euro ausgeben zu müssen. Es wird schon sicherlich im Sommer was passieren und man muss auch da ein bisschen mal seine Fehler eingestehen, also jetzt bezüglich Kaderplanung, dass man da keine wirkliche Alternative für Karim Benzema noch geholt hat, ist wirklich schade. Man war Mbappé dran, hat nicht geklappt und auch eigentlich so, hieß es erst, Morata sollte gehen zu United, dann blieb er, also gegen Mariano und dann gegen Morata doch noch. Vieles blöd gelaufen, aber jetzt muss man natürlich im Sommer dann nochmal reagieren. Da werden viele Namen gehandelt, ja, Kane halten wir da noch eher für unwahrscheinlich und noch unwahrscheinlicher sogar, so Stürmer wie Dybala, Icardi oder Salah. Hazard könnten wir uns bei Real Total sehr gut vorstellen und glauben wir durchaus noch dran, aber da ist eigentlich nur die Mittelstürmerposition richtig mit oder Offensivposition richtig mit Bedarf, höchstens dann auch noch Torhüterposition. Haben wir auch stark an Kepa geglaubt von Bilbao, dass da was passiert, der hat jetzt verlängert. Also mal sehen, da muss man sich neu orientieren, vielleicht nochmal bei De Gea angreifen oder vielleicht auch Thibaut Courtois. Mal sehen, aber außer Angriff und Torwartposition muss man da nicht viel ändern.
Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Eine andere Frage, die diskutiert wird bei euch auf der Facebook-Seite. Wenn es schief gehen sollte gegen PSG, Manu und Nico gehen davon nicht aus und deinen Tipp brauche ich gar nicht abfragen. Da bin ich mir sicher, du tippst pro Real Madrid. Aber falls es schief gehen sollte, würde das Aus von Zinedine Zidane bei Real bedeuten?
Ich bin natürlich von einem Weiterkommen der Königlichen überzeugt, sage aber auch, Carvajal hat sogar in einem Interview gesagt, ein Ausscheiden gegen PSG wäre keine Schande und auch da sagen wir bei Real Total, eine Saison ohne große Titel wäre Zidane zu verzeihen, da hat er einfach noch unglaublich viel Kredit, dank dieser 8 Trophäen aus 2 Jahren, aber das Einzige, was ihm zum Verhängnis werden könnte, ist, dass die Mannschaft in den letzten Wochen nicht so geschlossen auftrat, nicht so einheitlich, sich oft hat hängen lassen und dann auch ja, blöde Fehler gemacht hat, das muss sich ein bisschen ändern, dass die Mannschaft wenigstens noch kämpft, nach einem Rückstand auch nochmal sich wieder aufbaut und höchstens das könnte ihnen zum Verhängnis werden, aber kein Champions League aus gegen Paris.
Dann wollen wir mal gucken, ob dann diese Tugenden eventuell gegen Paris gefordert sind, also nochmal zurückzukommen nach einem Rückstand. Wir werden es verfolgen, werden natürlich am Donnerstag im Rahmen der Sportshow auf meinsportradio.de dann nochmal uns mit Nils Kern von realtotal.de zusammenschalten und über dieses Spiel im Nachgang sprechen. Das war auf jeden Fall die Vorschau hier bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de mit Nils Kern von Real Total und den 90 Plus Kollegen Nico Scheck und Manuel Behlert. Wir werden gleich noch über weitere Spiele des Champions League Woche des Dienstags und des Mittwochs sprechen. Ich sage aber auf jeden Fall jetzt schon mal vielen Dank an Nils Kern, Chefredakteur von realtotal.de.
Sehr gerne, Malte. Bis Donnerstag. Hala Madrid.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
90 Plus on Air auf meinsportradio.de. Wir schauen voraus auf die Champions League Woche. Endlich geht's wieder los mit der europäischen Königsklasse. Auf das große Topspiel zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain haben wir eben schon geblickt. Jetzt schauen wir auf weitere Partien, die es absolut in sich haben. So zum Beispiel am Dienstag um 20.45 Uhr das Duell zwischen Juventus Turin und Tottenham. Auch das natürlich mit sehr viel Spannung erwartet. Tottenham, die Mannschaft, die sich ja in der Gruppe mit Real Madrid als erster qualifiziert hat für diese K.O.-Phase in der Champions League für das Achtelfinale, die ja auch Borussia Dortmund da letztlich rausgekickt hat, in die Europa League gezwungen hat, und Juventus Turin im letzten Jahr ja wieder ganz dicht dran gewesen am Titelgewinn, am Champions League Titel, hat dann knapp nicht gepasst, weil Real Madrid einfach besser war. Also ein Duell, was auf jeden Fall sehr viel Brisanz birgt. Manu, was glaubst du? Juve ist im Aufwind, hat Erfahrung. Können sie Tottenham schlagen?
Auf jeden Fall. Ich finde Juventus Turin in den letzten Wochen wieder absolut beeindruckend. Sie haben sowieso über den Winter schon sehr oft die Ergebnisse eingefahren, ohne jetzt unglaublich zu überzeugen. Nachdem der Saisonstart ein bisschen schwieriger war, man auch in der Liga, finde ich, in einem Meisterschaftskampf mit ganz vielen Mannschaften steckte. Das hat sich jetzt zu einem Zweikampf herauskristallisiert. Da geht es jetzt nur noch um Neapel und Juve. Und ich finde auch, dass dieser Zweikampf in der Liga, wo wir eben schon bei dem Thema waren, auch dafür sorgt, dass die Sinne absolut geschärft sind, dass beide Mannschaften, auch Neapel, zu denen wir später noch kommen in der Europa League, dass beide Mannschaften da einfach auch wirklich hoch konzentriert sind. Juve hat jetzt am Freitag unglaublich souverän 2-0 in Florenz gewonnen, hat dabei aber nicht mehr gemacht, als nötig war. Vorher 7-0 gegen Sassuolo gewonnen. Ich glaube, sie haben jetzt 6 oder 7 Spiele in Folge ohne Gegentor gewonnen. Die Abwehr steht, die Erfahrung ist, wie du angesprochen hast, da. Buffon, Basali, Mandzukic, Chiellini, Khedira, Marchisio haben alle unglaubliche internationale Erfahrung. Jetzt droht Basali zwar auszufallen für das Hinspiel aufgrund von muskulären Problemen, und auch Topstar Dybala wird nach Verletzung wahrscheinlich noch nicht rechtzeitig zurückkommen, aber die Mannschaft ist trotzdem auch in der Breite. Da haben sie vor der Saison, bis auf die Rechtsverteidigerposition, wo der Dani Alves-Abgang wirklich eine Lücke hinterlassen hat, haben sie, finde ich, auch in der Breite wirklich gut reagiert. Douglas Costa geholt, der bei Bayern zuletzt ja Schwierigkeiten hatte, aber in Turin eigentlich ziemlich gut zurechtkommt. Chiellini und Benatia, wenn sie beide in der Innenverteidigung nebeneinander spielen, bei einem Basali-Ausfall bräuchte man sich keine großen Sorgen machen. Die Erfahrung spricht für Juve, der Heimvorteil spricht für Juve, die Form spricht ein bisschen für Juve, denn Tottenham ist tatsächlich im Moment nicht schlecht in Form. Haben am Wochenende das Derby gegen Arsenal gewonnen, Harry Kane ist im Moment treffsicher ohne Ende. Vorher gab es ein 2-2 bei Liverpool, das ein bisschen glücklich war, aber trotz allem ist das in der Liga alles soweit in Ordnung. Die befinden sich vollkommen im Plan und sind zwar vom Durchschnittsalter her nicht so weit hinter Juventus Turin, haben auch einige etwas erfahrenere Spieler, die aber im Vergleich weniger internationale Spiele auf dem Buckel haben. Also das ist so ein bisschen Ungewissheit, die da bei Tottenham im Moment herrscht. Wie kann man sich nach der großartigen Gruppenphase dann präsentieren, wenn es jetzt in Entscheidungsspielen ums Weiterkommen geht? Wie sehr können Harry Kane, Christian Eriksen und Minson in der Offensive die erfahrene Juve-Defensive unter Druck setzen? Und ja, ich denke, Tottenham will natürlich ein Zeichen setzen. Also sie wollen jetzt zeigen, dass sie international dazugehören. Sie waren jetzt oft nach einer soliden Gruppenphase relativ schnell draußen in der K.O.-Runde. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Man will sich jetzt endlich international etablieren, nicht nur dauerhaft in der Champions League spielen, sondern dauerhaft einfach unter die Top 8 kommen.
Nico, Manu sprach den Ausfall von Basali bei Juventus an. Ohne ihn möglich dieses Auswärtstor, was ja Tottenham als Ziel letztlich ausgegeben hat, bei Juve zu erzielen. Ist es möglich für Juve, ohne Basali das zu verhindern?
Ja, definitiv. Also man hat da ja genug Leute, die man da hinstellen kann. Mit Chiellini, Benatia ist man da, denke ich, ganz gut aufgestellt. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Sicherlich auf der anderen Seite Kane in absoluter Topform, spielt schon eigentlich die ganze Saison überragend. Aber wie schon erwähnt, die Innenverteidigung von Juve, auch ohne Basali, die ist nicht auf den Kopf gefallen. Die wissen schon, wie man so Topstürmer verteidigt. Sicherlich ein Ausfall, über den man sich nicht freuen wird bei Juve, aber dennoch absolut aufzufangen und wird jetzt keine großen Auswirkungen meiner Meinung nach darauf haben, ob Juve jetzt ein Gegentor kassiert in diesem Hinspiel oder nicht.
Also ihr geht beide davon aus, dass Juve weiterkommt. Habt ihr einen Ergebnistipp, Nico?
Im Hinspiel würde ich auf ein 2-0 tippen und im Rückspiel ein 1-1 oder ein 0-0 würde ich erwarten.
Manu, dein Tipp war ja auch pro Juve.
Ja, ich sehe Juve einfach von den Faktoren her, die ich eben genannt habe, einfach einen Tick weiter vorne. Ich würde auf einen Heimsieg im Sinne von, ja, in der Höhe von 1-0 tippen. Ich finde es ein bisschen schade für Juventus, dass sie wirklich im Hinspiel zu 99% die Baller noch nicht nachlegen können. Ja. Aber das könnte dann ein entscheidender Faktor im Rückspiel werden, wenn Tottenham, sollte das Spiel so ausgehen, wie wir gerade gesagt haben, also dass Juventus 2-0 gewinnt, wenn Tottenham dann mit der Zeit ein bisschen aufmachen muss und sich Lücken ergeben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Spiel tatsächlich aufgrund des Auswärtstores im Rückspiel eines Auswärtstores im Rückspiel entschieden wird. Aber ich würde Juventus ja 65-35 vorne sehen insgesamt. Und also, wie gesagt, 1-0 im Hinspiel.
Also werden wir abwarten natürlich und auf das nächste Spiel schauen. Und da werden wir auch mal feststellen, welche Faktoren denn wirklich eintreffen müssen, damit Basel das große Manchester City ärgern kann. Das werden wir gleich besprechen. Hier bei 90 Plus und R. Bei unserer Champions League Vorschau in dieser Woche.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
90 Plus und R mit den Kollegen von 90 Plus, Manuel Behlert und Nico Scheck. Und wir schauen auf unser drittes Spiel in dieser heutigen Sendung, und zwar auf das Duell zwischen Basel und Manchester City. Manchester City, der große Favorit in dieser Partie. In der Premier League liegen sie mit 16 Punkten vor Manchester United ganz klar an der Tabellenposition 1. Den Meistertitel in England, den können sie sich eigentlich nur noch selbststreitig machen, beziehungsweise sie haben ihn eigentlich quasi schon so gut wie sicher. Und den Champions League Titel, den würden sie natürlich auch gerne gewinnen. Dafür hat man aufgerüstet. Dafür hat Pep Guardiola seine Mannschaft eingeschworen und letztlich auch mit ein bisschen Anlauf im letzten Jahr eingestellt. Und jetzt geht es im Achtelfinale gegen den FC Basel. Eine Aufgabe, Nico, die eigentlich nicht so groß ist. Hat Basel überhaupt eine Chance, als krasser Außenseiter City irgendwie zu gefährden und auch nur so ein bisschen anzukratzen?
Sehr geringe. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, da ich glaube, dass da Basel irgendwie für eine Überraschung sorgen kann. Dafür ist der Unterschied einfach zu groß. Manchester City sehe ich auch als einer der Titelfavoriten auf die Krone der Königsklasse an. Zumindest haben sie bisher sehr überzeugt. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob die Spiele jetzt Februar, März, April, ob man da die Form halten kann, ob man sich noch ein bisschen steigern kann. Aber für Basel dürfte hier nichts zu holen sein. Obwohl man natürlich nicht vergessen darf, die Gruppenphase, da hat man zum Beispiel auch gegen United gewonnen mit 1-0, das darf man nicht vergessen. Mit Benfica und ZSKA Moskau hat man auch zwei Teams ausgeschaltet, die eigentlich jedes Jahr in der Champions League dabei sind. Also die sind natürlich kein unbeschriebenes Blatt, aber gegen ein City, das so spielt, wie es bisher in dieser Saison gespielt hat, sehe ich da eigentlich kaum eine Möglichkeit, dass Basel hier irgendwie zum Zug kommen könnte. Ich rechne sogar schon damit, dass nach diesem Hinspiel, weil City wird in diesem Hinspiel definitiv schon auf Sieg spielen bei Basel, und ich gehe auch davon aus, dass das passieren wird.
Manu, allerdings ist City ein bisschen geschwächt. Sané verletzt, Mondi verletzt, Dell verletzt. Also es fehlen ein paar aus, die müssen ersetzt werden. Aber die Kadertiefe bei City sollte das eigentlich hergeben.
Ja, Guardiola hat sich zuletzt ja auch beschwert, dass er nicht so viele Spieler zur Verfügung hat, wie er gerne hätte. Also es ist schon eine Einschränkung, das muss man schon sagen, weil einfach das Spiel von City, finde ich, auch ziemlich kraftaufwendig ist, wenn man diese große Dynamik jederzeit einsetzen möchte. Aber ja, die haben jetzt in der Liga auch in den letzten Spielen immer wieder 30, 40 überragende Minuten gehabt. Jetzt hat Aguero am Wochenende gegen Leicester City einfach mal 4 Tore geschossen. Ich denke, da ist immer ein anderer Individualkönner, der da in die Bresche springt und City da hilft. Ich glaube auch, dass der Kader nochmal verstärkt wurde vor der Saison, jetzt auch im Winter nochmal mit Laporte. Ich glaube nicht, dass da irgendwie eine Gefahr droht. Klar, Basel hat sich in der Vergangenheit schon häufiger mal als Spielverderber für englische Mannschaften gezeigt und hat nicht nur einmal dafür gesorgt, dass Manchester United oder Tottenham Schweißperlen auf der Stirn hatten. Dafür kann es vielleicht auch reichen, für ein paar Schweißperlen auf der Stirn von Pep Guardiola im Hinspiel, wenn Basel sehr kompakt steht, die Räume eng macht und auch noch ein bisschen Spielglück hat. Das spielt natürlich immer eine Rolle. Aber über zwei Spiele, keine Chance.
Bei City darf man ja auch nicht vergessen, dass jetzt Jesus jetzt bald wieder zurückkehrt. Ist, glaube ich, auch schon wieder im Training. Ist natürlich noch jetzt nicht unbedingt für die Flügel, aber man hat zumindest wieder in der Zentrale eine Alternative, darf man ja auch nicht vergessen, dass da jetzt bald wieder jemand zurückkehrt, der durchaus auch eine große Hilfe auch in den internationalen Spielen sein kann.
Definitiv. Nico, was erwartest du für ein Spiel? Basel parkt hinten den Bus, verlegt sich aufs Kontern und versucht damit, City so ein bisschen zu ärgern. Und City wird die ganze Zeit anlaufen und irgendwo versuchen, die Lücke zu finden. Also so ein typisches Spiel Underdog gegen eine Ballbesitzmannschaft wie City.
Könnte man erwarten, wäre natürlich, damit würde sich Basel eigentlich selbst ins Bein schießen, weil sich hinten einfach reinstellen hat gegen Teams von Guardiola eigentlich noch nie wirklich funktioniert. Irgendwann ist dann eben das Tor gefallen. Also damit werden sie, das alleine wird nicht reichen gegen City. Man wird schon früh das Aufbauspiel von City stören müssen. Man wird früh draufgehen müssen, um dann eben auch die Möglichkeit zu bekommen, wenn man eben mal den Ball gewinnt, dass man dann schnell umschaltet, die Konter gut ausspielt. Das natürlich das City-Spiel sehr anfällig. Klar, man hat jetzt mit Laporte auch nochmal jemanden geholt, der da sofort weiterhelfen kann. Aber dennoch, wenn da viel Platz ist, kann man da durchaus schon City wehtun. Ich denke, das ist, sollte so das Mittel sein, mit dem man City begegnet. Aber dennoch, City wird natürlich deutlich mehr Ballbesitz haben, wird das Spiel machen, wird versuchen, Basel hinten reinzudrängen, und um eben dann eben auf die Lücke zu hoffen und diese dann zu nutzen.
Manu, wie viele Tore werden bei diesem Spiel dann fallen?
Ja, ich kann mir gut so ein 1-2 vorstellen. Basel ist auf jeden Fall in der Lage, Tor zu schießen. Ich finde, gerade mit Oberlin haben sie einen sehr guten Stürmer, der fürs Konterspiel, wie eben angesprochen, auch wirklich gut ist. Aber City wird im Normalfall, wenn das Spiel normal läuft und die Chancenverwertung einigermaßen passabel ist, das Ding schon in Basel gewinnen. Also ich würde mich mal auf ein 1-2 festlegen vorab.
Nico, auch so knapp bei dir der Tipp?
Nee, ich würde sogar eher mit so einem 3-1 oder 3-0 rechnen in Basel.
Alles klar, dann schauen wir doch mal weiter im Text hier. Die einzige Mannschaft, die den großen Favoriten Manchester City in der Premier League in diesem Jahr schlagen konnte, das war der FC Liverpool und auf dessen Gastspiel beim FC Porto. Da schauen wir gleich hier bei 90 Plus und Airmatchday auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Für Jürgen Klopp und seine Reds vom Liverpool FC, da gibt es jetzt eine Auswärtsreise nach Portugal zum FC Porto. Am Mittwoch 20:45 ist es soweit, dann wird im Estádio do Dragão angepfiffen und Porto, eine sehr heimstarke Mannschaft, die sich in diesem Stadion sehr, sehr wohl fühlt, wird dann auf Liverpools überragende Offensive treffen. Das Ziel von Liverpool ist klar, möglichst einen Sieg und möglichst natürlich ein Auswärtstor zu erzielen. Manu, sollte eigentlich ob der Klasse, die Liverpool in der Offensive hat, eigentlich funktionieren?
Absolut, um die Liverpool-Offensive mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Sie werden automatisch zu Torchancen kommen, dazu sind Salah, Firmino und Mané zu gut. Natürlich, wir haben jetzt schon häufig genug angesprochen, Coutinho, Abgang im Winter jetzt nicht personell ersetzt, dafür noch Sturridge abgegeben. Es ist offensiv ein bisschen dünn, aber im Moment ist keiner verletzt, also braucht man sich da keine großen Gedanken machen. Ja, wie du schon gesagt hast, Porto ist unglaublich heimstark, das haben die Bayern vor ein paar Jahren unter Guardiola auch erlebt. Als sie da relativ schnell 2-0 hinten lagen, dann 3-1 am Ende verloren haben. Aber die Diskrepanz auch zwischen Heim- und Auswärtsspielen bei Porto ist international häufig relativ groß. Deswegen müsste sich Liverpool, selbst wenn es ein negatives Hinspielergebnis gibt, da gar nicht so krass viele Sorgen machen, finde ich. Ich traue Porto alles zu. Also ich finde, das ist mit das schwierigste Spiel zu tippen in beiden Hinspielen dieser Woche. Bei Porto kann man durchaus einen Heimsieg gegen Liverpool zutrauen, wenn Liverpool aber wirklich von Anfang an die Topform erreicht und die Fehler minimiert, hochkonzentriert ist und die Lücken im Mittelfeld, die manchmal einfach da sind, versucht relativ schnell zu schließen, dann kann Liverpool das Spiel auch in Porto schon gewinnen und damit auch ja schon eine Entscheidung herbeiführen, finde ich. Hm.
Nico, hat Porto die Mittel, um diese Lücken im Mittelfeld dauerhaft irgendwo aufreißen zu lassen, immer wieder da reinzustoßen?
Auf jeden Fall. Also erstmal zum Liverpooler Mittelfeld. Da hat man natürlich schon sehr zweikampfstarke, robuste Spieler, auch mit Can. Allerdings wirkt das Mittelfeld, ich habe jetzt einige Spieler auch in der Premier League geschaut, immer zwischendurch etwas wild, unstrukturiert. Den wird auf jeden Fall im Sommer dann Keita gut tun. Und das sind eben die Schwächen, die Porto nutzen muss. Man hat natürlich vorne mit Aboubakar einen Stürmer, der gegen Gegner der Welt treffen kann. Auch Marega, ein sehr guter Offensivmann. Bei Aboubakar ist jetzt noch nicht ganz so klar, ob er spielen kann. Er fehlte zuletzt verletzt. Ob er jetzt wieder zurückkehrt, ist noch nicht ganz klar. Auch ein Brahimi kann Liverpool auf jeden Fall wehtun. Also ich sehe das ähnlich wie Manu. Es ist sehr schwer einzuschätzen, wer da als Sieger aus dieser Partie hervorgeht. Ich würde jetzt auch intuitiv erstmal damit rechnen, dass Porto das irgendwie 2-1 oder sowas gewinnt und Liverpool dann eben im Rückspiel nachlegen muss.
Hat sich Liverpool ja in der Champions League sehr, sehr treffsicher gezeigt, auch im Grunde in der Premier League auch. 61 Tore nach 27 Spielen, das ist ja schon mal eine richtige Hausnummer. Zweitbeste Offensive der Premier League nach Manchester City, die ja 79 Tore geschossen haben. Und in der Champions League, da gab es ja diese Kantersiege, zwei Stück in der Vorrunde gegen Moskau und gegen, jetzt müsst ihr mir schnell helfen, gegen das Team aus Slowenien. Maribor, ganz genau. Gegen Maribor, das waren ja wirklich... ja, Schützenfeste. So hoch, Manu, wird's aber nicht.
Nein, auf gar keinen Fall. Zwar ist Porto ein bisschen angeschlagen, Nico hat es eben schon angesprochen, Aboubakar, weiß man nicht, ob der spielen würde. André, auch ein sehr A, witziger Name und B, wichtiger Mann im zentralen offensiven Mittelfeld, der auf die Flügel ausweichen kann, ist auch fraglich. Dazu ist Felipe gesperrt, ein Innenverteidiger. Sein Innenverteidiger-Kollege Marcano ist auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob der spielen kann. Da wird man vom FC Porto wahrscheinlich kurz vorm Spiel auch nicht mehr viel hören. Da wird ziemlich viel gepokert werden. Das sind immer so diese Mindgames kurz vor den Spielen. Also die Abwehr ist schon im schlimmsten Fall von Porto etwas angeschlagen. Und da hat Liverpool dann vielleicht die Chance, auf eine etwas weniger eingespielte Abwehr zu treffen. Und dann, wie gesagt, auch das Spiel in Porto schon relativ deutlich zu gewinnen. Aber Porto im Estadio Dragão drückt auf diese Atmosphäre. Ist immer ein sehr gefährlicher Gegner. Deswegen ist das ein Spiel, wo ich mich mal eher nicht auf einen Ergebnistipp festlegen wollen würde. Also das eigentlich viel zu riskant.
Also erspare ich dir den auch. Auf jeden Fall geht ihr in die Tendenz, dass Liverpool weiterkommt gegen den FC Porto. Das habe ich auf jeden Fall herausgehört. Das war's zur Champions League. Aber wir sind noch nicht fertig, denn wir gucken ja auch noch auf die Europa League hier bei 90 Plus und Air Matchday. Vor allen Dingen auf diese beiden deutschen Partien. Dortmund gegen Atalanta und Napoli gegen Leipzig. Das sind unsere Partien, die wir gleich noch hier besprechen auf meinsportradio.de. Aber bevor wir weitermachen, noch ein kurzer Hinweis. Olympia, gerade heißes Thema, auch bei uns auf meinsportradio.de. Die Goldflut der deutschen Mannschaft, die hört nicht auf. Schon wieder Gold im Biathlon. Wie viele es mittlerweile insgesamt sind, hört ihr natürlich bei unserem Olympia-Podcast bei Winter Games und die gibt's bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android. Aber wir sind hier beim Fußball und wir machen gleich weiter mit dem Blick auf die Europa League.
Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
90 Plus on Air auf meinsportradio.de mit den beiden Kollegen von 90 Plus mit Manuel Behlert und Nico Scheck und wir gucken auf die Europa League voraus und da gibt es ja zweimal das Duell Deutschland gegen Italien. Dortmund trifft auf Atalanta und Napoli wird zunächst die Jungs von Rasenball Leipzig empfangen. Donnerstag um 19 bzw. 21.05 Uhr geht es los. Wir gucken drauf. In einem Spiel ist die deutsche Mannschaft Favorit, im anderen ist die italienische Mannschaft Favorit. Wie geht's aus? Was müssen beide Teams aus Deutschland machen, um weiterzukommen? Wir fangen erstmal an mit dem Duell Dortmund gegen Atalanta. Manu, Dortmund, ich sagte es eben schon, klarer Favorit eigentlich in diesem Duell, obwohl es bei Dortmund ja nicht alles so stimmt momentan.
Ja, sie sind in der Entwicklung, die in den letzten Spielen jetzt ein bisschen positiver gestaltet wurde. Also die Ergebnisse haben jetzt gepasst mit dem Auswärtssieg gegen Köln, dem Heimsieg gegen HSV. Das Spiel jetzt am Wochenende gegen Hamburg habe ich nicht gesehen, also kann ich nicht viel dazu sagen. In Köln waren einige solide Phasen dabei, da waren aber auch ein paar Abwehrlücken dabei. Trotz allem Dortmund aufgrund der individuellen Klasse ist Favorit. Das ist eine international erfahrene Mannschaft, die kommt aus der Champions League. Jetzt ist Marco Reus wieder zurück, der wird auch jetzt in den nächsten Wochen Spielpraxis benötigen, um in seinen Rhythmus zu kommen. Auch wenn er jetzt gegen HSV hat er gestartet. Ich denke, dass er gegen Atalanta dann wahrscheinlich eher als Joker eingesetzt werden kann. Michy Batshuayi, der in der Champions League in der Europa League spielberechtigt ist, ist auch dabei und hat jetzt seinen positiven Einstand gezeigt, ist noch nicht hundertprozentig gerade im Kombinationsspiel integriert, aber hat auf jeden Fall schon mal seine Torjägerqualitäten gezeigt, indem er jetzt auch gegen Hamburg wieder getroffen hat. Atalanta ist ein unangenehmer Gegner, die haben schon in der Gruppenphase gute Leistungen gezeigt, haben in der letzten Saison in der Serie A wirklich eine sehr, sehr herausragende Saison gespielt für ihre Verhältnisse, sind sehr auf Balance und auf ja defensive Kompaktheit aus. Trainer Gianpiero Gasperini ist auch so ein Defensivfanatiker, ohne jetzt zu sagen, dass sie wirklich italienischen Catenaccio spielen würden. Haben auch sehr viele Offensivspieler, die sehr interessant sind. Ich finde Iličić und Cristante im offensiven Mittelfeld sehr spannend. Papu Gomez, der angeschlagen ist so ziemlich der Star der Mannschaft, der nach einer guten letzten Saison hätte gehen können und ja, sein Gehalt verdoppeln können, aber dann doch in Bergamo geblieben ist. Also es ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall in der Lage ist, Dortmund der Fehler auszunutzen. Dementsprechend sollte Dortmund versuchen, ja, die Fehler einigermaßen zu minimieren und vorne Druck auszuüben, weil aufgrund der offensiven Qualität von Dortmund, sie kommen zu Chancen, sie werden auch Tore schießen. Ich gehe von einem Heimsieg aus, der aber zumindest noch nicht dafür sorgen wird, dass sie komplett entspannt nach Italien fahren können.
Atalanta in dieser Saison ja zum Beispiel die Roma geschlagen, gegen Napoli nur 0-1 verloren, also da ganz knapp auch dran gewesen, einen Punkt gegen den Tabellenführer letztlich zu holen. Nico, was macht dich hoffnungsfroh für Dortmund, dass die sich besser schlagen werden als Roma oder auch Napoli?
Ja, wie schon angesprochen, die etwas verbesserte Form. Ich mache das auch ein bisschen fest, zum Beispiel an jemanden wie Schürrle. Ich bin kein großer Fan von Schürrle, aber auch er hat sich jetzt in den letzten Wochen deutlich verbessert gezeigt im Vergleich zur Hinrunde. Was ich auch ganz interessant fand, jetzt die Äußerung von Peter Stöger nach dem 2-0-Sieg gegen HSV, angesprochen auf Batshuayi, dass er eben sich sehr gut eingliedern konnte, hat er gesagt, die Tore sind das eine, aber vor allem wichtig ist seine gute Leistung deswegen, weil jetzt Ruhe eingekehrt ist um den Aubameyang-Abgang, weil wäre Batshuayi jetzt nicht so eingeschlagen, hätte man gefragt, ja, warum habt ihr denn den Aubameyang abgegeben? Das Thema wäre noch nicht vorbei gewesen, man hätte weiter diskutiert und so hat man jetzt einigermaßen Ruhe. Aubameyang scheint abgehakt und man fokussiert sich jetzt eben auf die kommenden Aufgaben. Und das sind so Dinge, die tun dem BVB richtig gut jetzt nach den letzten Wochen und Monaten. Und das ist für mich auch ausschlaggebend dafür, dass man auch Atalanta dann eben recht klar im Hinspiel schon besiegen wird.
Also dann gucken wir mal auf das zweite Duell, auf das Duell Napoli gegen Leipzig. Napoli am Wochenende in der Serie A, sich ja Lazio ganz gut erwehrt. 4-1 die Römer abgeschossen und die Leipziger, die sind wieder auf Platz 2 in der Bundesliga zurückgekehrt, haben Augsburg mit 2-0 geschlagen und sie hatten vorher ja auch gegen Borussia Mönchengladbach mit 1-0 gewonnen. Manu, die Favoritenlage in dem Spiel klar in Richtung Napoli?
Ja, schon. SC Neapel unter Sarri ist auf jeden Fall ein Team, mit dem man rechnen muss. Aber die andere Seite ist natürlich, man muss abwarten, erstmal die Aufstellung, wie geht die Mannschaft ins Spiel. Denn Neapel, wie wir eben schon angesprochen haben, befindet sich mit Juventus Turin in einem wirklich erbitterten Kampf um die Meisterschaft. Der Kader ist in der Breite noch nicht ideal. Also da gibt es in ein, zwei Teilbereichen noch ein bisschen Nachholbedarf. Gerade in der Offensive wurde im Winter jetzt eben nicht so nachgelegt, wie man das sich eigentlich vorgestellt hatte. Klar, Arkadiusz Milik, Mittelstürmer, ist jetzt nach Kreuzbandriss zumindest wieder im Training. Wird aber auch noch einen Moment dauern. Also worauf ich hinaus will, ist, dass man einfach nicht weiß, wie ernst geht Neapel jetzt die Europa League an. Natürlich ist es ein Titel. Natürlich spielt man, wenn man die Europa League gewinnt, auch sicher in der Champions League, aber das spielen sie aufgrund ihres Riesenvorsprungs ohnehin. Dementsprechend kann es schon sein, dass sie in der Europa League ein bisschen Dampf rausnehmen und vielleicht 3-4 Schlüsselspieler dann doch schonen, die jetzt muss man dann im Training beobachten, die ein kleines Wehwehchen haben, wo es einfach dann der Fall ist, dass sie ja mit 3 Spielen in einer Woche dann doch ein bisschen zu sehr verheizt werden. Dementsprechend sehe ich da die Chance für Leipzig, deren Kader jetzt auch vielleicht defensiv, sie haben keinen Halstenberg-Ersatz gefunden, auch nicht perfekt ist in der Breite, aber gerade offensiv jetzt, wo Sabitzer wieder da ist, Forsberg wieder trainiert, sehe ich da Leipzig in der Breite, nicht in der Spitze, sondern nur in der Breite, doch ein bisschen stärker. Dementsprechend kann, wenn Neapel nicht mehr in der Top 11 auftritt und wenn die Top 11 nicht so auftritt, wie man das von ihr gewohnt ist, kann Leipzig in Neapel auf jeden Fall ein gutes Ergebnis einfahren. Worüber man auf jeden Fall reden muss, ist die Standardschwäche von Leipzig. Neapel ist zwar auch kein ausgewiesener Standardspezialist, weil sie auch gerade in der Offensive mit Callejon und Zino und Mertens drei eher kleinere Spieler haben. Aber Leipzig muss auf jeden Fall cleverer spielen als noch in der Gruppenphase der Champions League, die aber auch als Lernphase diente. Ich würde nicht ausschließen, dass Leipzig ein solides Ergebnis in Neapel holt, aber wenn es normal läuft, sehe ich Neapel vorne.
Nico, wie siehst du die Ausgangsposition?
Ähnlich, also Napoli auf jeden Fall der Favorit in dieser Paarung, wie Manu schon sagt, in der Breite sehe ich Leipzig auch etwas stärker. Für mich auch nicht ganz uninteressant der Aspekt Erfahrung. Das war für mich so das größte Problem für Leipzig in der Gruppenphase in der Champions League. Man gerade gegen Porto im Rückspiel ist man etwas naiv aufgetreten und hat sich das da so ein bisschen selber verbaut. Eine ähnliche Anlage habe ich bei Neapel gesehen in der Gruppenphase. Da hat man auch etwas naiv gespielt, vor allem gegen Donetsk hat man unnötig gepatzt. Da hat man sich dann das Weiterkommen in der Champions League selber verbaut. Also diesmal trifft vielleicht Leipzig dann nicht auf so einen international erfahrenen Kader. Sicherlich Neapel ist jetzt nicht das erste Mal international dabei, aber dennoch würde ich da jetzt den Unterschied nicht ganz so groß sehen wie jetzt beispielsweise bei den Gegnern in der Champions League. Trotzdem Neapel für mich auch Favorit. Die Form spricht für sie. Sie sind in der Spitze besser besetzt. Jetzt muss man natürlich, wie Manu schon gesagt hat, gucken, wie sie da rangehen. Der Serie A-Titel hat sicherlich Priorität. Aber dennoch, Euroleague, wenn man das gewinnt, nimmt sicherlich jedes Team gerne mit.
Definitiv. Auch in Neapel, wo man ja doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon fast mit Titeln nicht unbedingt so verwöhnt war. Aber gerade der Serie A-Titel, ich glaube 1987 das letzte Mal die Meisterschaft geholt, das wäre natürlich ganz, ganz wichtig. Wir werden uns um die Champions League und um die Europa League natürlich weiter bemühen hier bei uns auf meinsportradio.de bei 90 Plus on Air. Und wir werden uns dann am Donnerstag wieder mit 90 Plus on Air Matchday unserem Blick auf das europäische Fußballwochenende. Dann wird der Großteil der europäischen Aufgaben hinter uns liegen und wir werden wissen, wie es denn ausgegangen ist in der Champions League. Ich sage für heute vielen Dank an die Kollegen Manuel Behlert und Nico Scheck von 90 Plus. Danke, Jungs.
Sehr gerne.
Und ihr hört natürlich weiter eifrig rein hier bei meinsportradio.de und würdigt auch unsere Olympia-Berichterstattung, denn die nimmt einen großen Raum momentan ein. Die Medaillenflut der deutschen Mannschaft, Thema auch heute wieder bei uns bei Winter Games, dem Olympia-Podcast auf meinsportradio.de.
Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.